Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben 4 Jahre später auch die Menschen aus.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ich muss das direkt sofort mal nachfragen. Berlin ruft Venedig. Hallo Italien, sind Sie da?
Hallo. Venice is calling.
So, hier ist Berlin. Was macht die Bienenpopulation auf dem Lido? Hast du welche gesehen? Hast du kurz mal durchgezählt? Summt es um dich herum oder sind da auch schon keine mehr?
Also Bienen habe ich keine gesehen, aber heute Morgen hat sich tatsächlich, als ich in der Schlange für Beetlejuice stand, eine Wespe auf meiner Akkreditierung niedergelassen und das habe ich einfach mal als schlechtes Omen genommen. Sie hat mich allerdings nicht gestochen. Insofern bin ich fein raus.
Siehst du, es nimmt und nimmt kein Ende. Um das weltweite Bienenproblem kümmern wir uns später mit einer ganz fantastischen Doku, die mir jetzt erst ins Auge gestochen ist. Hahaha. Biene gestochen. Verstehst du? Naja, komm, lass. Allerdings sollst du uns gleich bitte erstmal erzählen, was dir die Filmfestspiele in Venedig an den ersten paar Tagen bisher schon ins Auge gestochen haben. Waren möglicherweise Penisse dabei?
Ja, Penisse waren dabei, aber die haben mich in Berlin gestochen, dazu später mehr. Die Filmfestspiele gehen ja heute erst offiziell los. Ne? Ich bin ja aufgrund einer Flugannullierung meines Fluganbieters. Er ist orangefarben, schon einen Tag vorher angereist. Also schon seit Sonntag hier und habe es aber einfach mal genossen, auf dem Lido flanieren zu gehen, ohne von Akkreditierten umgerannt zu werden. Insofern, also ich erzähle natürlich, was hier jetzt in den nächsten Tagen passieren wird und ich kläre auch das mit den Penissen auf. Es ist ein Film aus deinem Lieblingsgenre. Es ist ein Musical.
Ich bin jetzt schon mehr als hochgespannt, wie ein Gummiband um einen Elefant. Also Venedig News und ein Penis-Musical von Anna. Sehr schön. Ich würde dann noch die angesprochene, wirklich atemberaubende Bienen-Doku ins Rennen schmeißen. Außerdem Gloria, der schon auf der Berlinale lief, diese Woche endlich startet und in Venedig spielt. Was für ein Kreis, der sich da schließt an dieser Stelle. Und ich habe mir noch Shirkoa angeguckt. Einen ziemlich verstörenden Comic-Noir, so Graphic Novel, Animationsfilm, auch dazu dann später mehr.
Ja, da sitze ich dann entweder schon wieder im Kino, wobei heute gucke ich gar nichts mehr. Also ich revidiere das, also bevor du einen falschen Eindruck von mir bekommst. Ja. Ich sitze wahrscheinlich am Strand und trinke
Spritzer. Ja. Es ist die schönste Zeit des Jahres, zumindest für Anna Wollner, denn heute geht das Filmfestival in Venedig los. Zweites Zuhause nicht nur für George Clooney und Co., sondern auch für die liebe Kollegin, auf die ich deswegen natürlich überhaupt gar kein bisschen neidisch bin. Ich will es genau genommen eigentlich gar nicht wissen. Frage der Höflichkeit halber aber trotzdem, wie ist es denn so?
Ja, was soll ich da jetzt der Höflichkeit halber drauf? Es ist total scheiße, ne? Es sind irgendwie -5 Grad, es ist bedeckt, es regnet in Strömen, die Filme, angekündigten Filme sind kacke, die Leute hier sind alle total unfreundlich, das Essen schmeckt nicht. Willst du das hören oder soll ich mit der Wahrheit rauskommen?
Lüg ruhig weiter, es tut gut zumindest.
Okay, also was tatsächlich ein bisschen unangenehm ist, ist das Wetter. Es ist nämlich unglaublich warm, nahezu heiß. Ich hatte echt das Gefühl, als ich hier Sonntagabend aus dem Flieger gestiegen bin, dass ich in den Tropen gelandet bin. Es hat in Venedig seit Wochen nicht geregnet, davor aber sehr viel. Und du bist wirklich in so eine Wand aus Hitze gelaufen. Alleine das Treppenhaus runterzugehen, sorgt dafür, dass du klitschnass geschwitzt bist. Es ist also warm. Wir warten hier alle so ein bisschen auf das erlösende Sommergewitter. Ich möchte nichts beschreien. Ich gehe stark davon aus, dass es in den nächsten Tagen kommen wird und ich nass im Kino sitze, weil ich natürlich keinen Schirm dabei habe. Aber es ist wirklich, du hast es ja schon gesagt, für mich wie so ein zweites Nachhausekommen oder ein zweites Zuhause. Ich war am Montag in dem Laden, in dem ich mir seit wahrscheinlich jetzt 15 Jahren jedes Jahr aufs Neue ein Fahrrad ausleihe. Und der Fahrradladenbesitzer, der hat mich begrüßt wie seine verlorene Tochter. Wir lagen uns gefühlt weinend in den Armen. Er hat mich jedes Jahr daran ermahnt, dass ich doch bitte im nächsten Jahr ein Fahrrad vorbestellen soll, weil, und das ist auch so ein bisschen der Gradmesser dafür, dass das Programm hier in diesem Jahr exorbitant gut sein wird, von den 140 Fahrrädern, die die er hat in seinem Repertoire, am Montagmorgen schon 120 ausgeliehen bzw. vorreserviert waren. Und die 20, die er noch hat, die hütet er wie seinen Augapfel für seine Stammkunden, die wie ich nicht gesagt haben, dass sie dieses Jahr wieder eins brauchen. Und er meint aber, also er glaubt, also er hat mir wirklich in seinem radebrechenden Englisch geprägt mit italienischem Einschlag gesagt, dass dieses Jahr sehr viele Stars da sind, aber dass er glaubt, dass keiner mit dem Fahrrad auf dem roten Teppich vorfahren wird.
Ja, ich weiß allerdings auch nicht. Wo bleibt denn da das Bewusstsein für Green Thinking und so? Die Filmindustrie möchte doch immer so Green Productions und so. Warum nicht einfach mal die ganzen Stars mit dem Fahrrad auf den roten Teppich schicken? Ich hätte noch eine Geschäftsidee für dich.
Ja.
Vielleicht denkst du einfach kurz drüber nach, dir ein Fahrrad in Venedig zu kaufen, dass du dann die Zeit des Jahres, wenn du nicht da bist, einfach vermietest.
Ey, ungelogen, ich habe da gestern drüber nachgedacht. Das ist der beste Job ever, ja. Fahrradvermietung auf dem Lido. Der Typ, der ist steinalt. Ich bin jedes Mal wieder beglückt, dass er überhaupt noch lebt. Also ich bin ja die verloren geglaubte Tochter, so wie er mich begrüßt hat. Vielleicht ist das für mich ein zweites Standbein, Fahrradverleih auf dem Lido.
Da haben wir doch schon gleich das Geschäftsmodell für später mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Ja.
Obwohl das erst jetzt heute Abend losgeht, hast du den ersten Film schon gesehen? Denn den Auftakt heute Abend macht eine Fortsetzung. Die Fortsetzung von Tim Burtons Klassiker Beetlejuice von 1988. Sinnvollerweise, wie auch sonst, heißt der zweite Teil von Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice. So ein Eröffnungsfilm versucht ja immer schon, so einen ersten Akzent zu setzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Beetlejuice Beetlejuice da jetzt die perfekte Wahl gewesen ist.
Ja, ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher. Also ich komme wirklich gerade frisch aus dem Kino. Vor einer Dreiviertelstunde lief hier erst der Abspann. Ich darf jetzt quasi darüber reden, weil wir ja heute den Podcast etwas später veröffentlichen, damit ich das Embargo der Weltpremiere nicht verletze, weil natürlich auch alle vom Festival eine Stunde Film hören. Das ist mir natürlich klar.
Ja.
Venedig, das Festival, hat ja alleine durch seine Umgebung immer schon so ein bisschen morbiden Charme. Ne? Ich war am Montag auch also in Venedig, bin den Canale Grande lang geschippert, durch diese ganzen, hat mir diese Palazzos angeguckt. Wir kennen
ich
natürlich.
Ich dachte schon lang geschwommen.
Nein, so weit geht meine Venedig-Liebe dann doch nicht, weil dann läge ich, glaube ich, jetzt im Krankenhaus und säße nicht hier. Aber also das hat ja alles so ein bisschen was runtergekommenes, morbides. Und wer Beetlejuice 1988 gesehen hat oder wie ich, vorgestern Abend nochmal extra wieder aufgefrischt. Man kann sich natürlich leihen und kaufen bei den üblichen Video-on-Demand-Anbietern. Hat das ja auch so ein bisschen was Morbides. Ne? Es geht ja in die Unterwelt, beziehungsweise Michael Keaton spielt diesen Geist Beetlejuice und Tim Burton ist natürlich ein großer kreativer Fantast, der uns in seine Bilderwelten mitnimmt. Da hat er jetzt auch den Vorteil, dass 36 Jahre vergangen sind seit dem ersten und dem zweiten Film und die Bilder einfach viel geiler sind und die Effekte viel geiler geworden sind. Neben mir hat eine Italienerin gesessen, die ist alle 5 Minuten zusammengeschreckt und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Das habe ich nicht ganz verstanden, denn es ist ja kein Horror, es ist wirklich eher so ein bisschen gruselig. Er hat Stars dabei, auch die braucht einen Eröffnungsfilm. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, die waren alle vor 36 Jahren schon am Start. Jenna Ortega ist neu dabei, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, die hat ihre Rolle aus Wednesday einfach weitergespielt. Aber wenn man bedenkt, dass Venedig auch schon mit La La Land losgegangen ist oder mit Gravity, dann ist das ein etwas in Anführungsstrichen und ohne Tim Burton auf die Füße treten zu wollen, kleinerer, gefälligerer Film, der jetzt vielleicht nicht so die Lebensfreude ausstrahlt, die das Filmfestival in den nächsten 10 Tagen hoffentlich hat. Aber der kommt ja auch übernächste Woche schon bei uns ins Kino, da können wir dann auch gemeinsam nochmal drüber reden. Ich teile mir, um noch kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Apartment mit einer sehr guten Freundin, lieben Kollegin von der FAZ. Und wenn ihr morgen oder wann auch immer, also wenn ihr die, was ist heute? Heute ist Mittwoch, wenn ihr die Donnerstagsausgabe der FAZ aufschlagt und die Überschrift zu Venedig eine Hochzeit und 4 Todesfälle sind, dann schulde ich hier einen Spritz Aperol.
Okay, wir sind sehr gespannt, behalten das im Auge. Vor allem sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass Beetlejuice Beetlejuice ein Film ist, der ja auch so ein bisschen das widerspiegelt, was eigentlich seit Jahren bei den A-Festivals so ein bisschen sich etabliert hat, nämlich ein Film zu sein, der außer Konkurrenz läuft. Welche Filme im Wettbewerb sind es denn, über die jetzt im Vorfeld am meisten geredet wird?
Egal, wem man hier auf dem Lido erzählt, dass man zum Festival geht. Ich hatte eine nette Unterhaltung mit der Rezeptionistin des Hotels, bei der ich die ersten zwei Nächte geschlafen habe, weil ich mich beim Airbnb verbucht hatte. Die wollte unbedingt wissen, wie denn Joker 2 sei. Ne? Also das ist tatsächlich, keine Ahnung, wie Joker 2 ist. Der läuft hier nämlich erst nächste Woche, also tatsächlich heute in einer Woche. Folie à deux, Joaquin Phoenix, ne? Oscar-Rolle, Joker hatte hier vor 4 Jahren, war es glaube ich, Premiere. Diesmal kommt er nicht alleine, sondern mit Lady Gaga, und natürlich geht es um die Figur des Jokers, um diese wahnsinnige Figur, die bürgerliche Identität, Arthur Fleck. Das Ganze ist ein Jukebox-Musical. Keine Ahnung, was das heißt. Auch in Beetlejuice wurde gesungen. Ich glaube aber, dass Joker 2 das etwas anders angeht. Ist tatsächlich noch eine Woche hin, bis das alles hier vonstatten geht. Ich freue mich tatsächlich sehr auf den neuen Film von Luca Guadagnino, ne? Call Me By Your Name. Diesmal Queers, die autobiografische Romanverfilmung von William S. Burroughs mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Dann kommt hier am Freitag Baby Girl mit Nicole Kidman und Antonio Banderas. Da geht es um Machtverhältnisse und Sexualität am Arbeitsplatz. Pedro Almodóvar, ja, Altmeister, der hat sage und schreibe sein englischsprachiges Debüt. Ich habe ihn einmal interviewt. Das war mit viel Fantasie Englisch. ungefähr so wie Roland Emmerich Englisch spricht. Mhm. The Room Next Door mit Tilda Swinton in der Hauptrolle und Julianne Moore.
Ja, ich sag mal, schreiben und schreiben lassen, ne? Vielleicht auch die Lösung.
Und Angelina Jolie, die hat hier morgen ihren großen Auftritt weit weg terminiert von Brad Pitt und George Clooney, die hier auch außer Konkurrenz am Start sind mit Wolves am Sonntag. Angelina Jolie in der deutsch-italienischen Co-Produktion Maria, und da spielt sie natürlich die Opernsängerin Maria Callas.
Ja, das ist naheliegend. Also wir wissen alle, was für eine fantastische Sängerin Angelina Jolie ist. Ich bin vorsichtig gespannt. Das, also Maria, ist eine deutsch-italienische Koproduktion, wenigstens. Denn so grundsätzlich Frage nach dem deutschen Kino am Lido, ich sag mal, mehrheitsfähig sind wir da ja meist eher nicht.
Nee, das geht, glaube ich, eher so Richtung Grüne in Thüringen. Zumal Maria jetzt auch kein rein deutscher Film ist, ne? Also liegt nahe, wenn Angelina Jolie die Hauptrolle spielt. Inszeniert hat das Ganze Pablo Larraín, ein von mir sehr geschätzter Regisseur. Der kennt sich aus mit Frauenfiguren, der hat Spencer gemacht, der hat Jackie gemacht. Mitproduziert ist das Ganze von Komplizenfilm. Das ist die Berliner Produktionsfirma, die unter anderem auch Toni Erdmann zu verantworten hat.
Von, ne? Also von insofern, Maren Ade, die Firma.
Genau. Ja, dann gibt's noch ein bisschen deutsches Geld im griechischen Neo-Western Harvest. Aber im Wettbewerb war es das dann auch schon. Es läuft noch außer Konkurrenz Leni Riefenstahl. Das ist ein Dokumentar, oder Riefenstahl. Den hat Sandra Maischberger produziert und Andres Feil inszeniert. Maischberger, die hatte nach dem Tod der umstrittenen Regisseurin wirklich um deren Nachlass sich bemüht und hat mit ihrem Team über 700 Kisten durchforstet. Der Film ist, so viel kann ich jetzt schon sagen, der Versuch einer Annäherung, und es schließt sich aber so ein bisschen in Kreis, weil der hat hier Premiere am Freitag, glaube ich, und auch Leni Riefenstahl war mit ihren Filmen am Lido. Es lohnt sich aber, wenn wir mal noch ein bisschen über den Wettbewerb hinaus gucken, in die Nebenreihen, da finden wir deutsches oder Kino, also Kino aus dem deutschsprachigen Raum, da läuft unter anderem September 5 vom Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum, da weiß ich, dass du großer Fan bist, und der hat einen sehr interessanten Blickwinkel auf den Terroranschlag bei den Olympischen Spielen 72 in München geworfen, nämlich mit dem Fokus auf das amerikanische Journalistenteam von ABC. Da spielt Leonie Benisch eine der Hauptrollen, und Benisch und Fehlbaum, die, mit denen bin ich heute Abend noch auf einen Spritz verabredet, um 17 Uhr auf der Terrasse des Excelsiors, und zufälligerweise werde ich natürlich mein Aufnahmegerät mit haben. Am Sonntag treffe ich dann noch Albrecht Schuch, der spielt nämlich in dem österreichischen Film Peacock die Hauptrolle.
Ja, guck, das ist immer schön, wenn sich dann so Kreise da schließen, weil ich mich gut erinnere an das letzte Gespräch mit Tim Fehlbaum zu Gezeiten. Da hat er nämlich erzählt, das muss so 2-3 Jahre auch her sein, dass er als nächstes einen Film drehen wird, nämlich über diesen Anschlag bei den Olympischen Spielen 1972. Und jetzt, guck, zeigt er den Film in Venedig. Eine Sache, die ja die Berlinale vorgemacht hat, in Anführungszeichen, und die anderen großen Festivals versuchen da auch mit der Zeit zu gehen, dass nämlich nicht nur Filme, sondern auch Serien gezeigt werden, zieht Venedig dann mittlerweile auch gut mit?
Ja, die waren ja auch die ersten, die Netflix ins Programm geholt haben. Nicht nur Serien, sondern auch Filme. Und ich erinnere mich wirklich an die letzten Jahre, wo Netflix mit all den Projekten, die sie hier hatten, den ganzen Lido wirklich zugekleistert hatten und das größte Werbebudget einfach rausgehauen haben. Das Netflix-Logo habe ich hier noch nicht gesehen. Die haben nämlich nichts. Die drei Serien, die sind von der Konkurrenz. Apple TV Plus hat Alfonso Cuarons Serie The Disclaimer. Das ist eine Thriller-Serie über die Vergangenheit einer Journalistin mit Cate Blanchett in der Hauptrolle. Thomas Winterberg, der hat eine dystopische Serie mit steigendem Meeresspiegel. Und der Brite Joe White, der taucht in die Vergangenheit ein und präsentiert M, Son of the Century über Mussolini. Die Serie wird bei uns 2025 auf Sky zu sehen sein. Aber das finde ich auch wieder so ein Bogen, der sich schließt. Denn zu den Anfängen des Festivals, also wirklich vor 81 Jahren, hieß der Goldene Löwe noch Copper Mussolini.
So, dann nehmen wir das mal als ersten Ausblick von dir an dieser Stelle, was so ansteht. Nächste Woche bist du ja noch dort, dann können wir ein bisschen über Inhalte reden, also ein bisschen über die ersten Bewertungen von dem, was du bis dahin gesehen hast. Pass bitte auf dich auf, fall nicht in irgendeine Lagune oder wahlweise vom Fahrrad. Machst du ja auch ganz gerne mal, wenn es sich
bitte
anbietet.
Was?
Ja, bitte, was?
Bitte?
So.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Und lass uns doch vielleicht noch kurz gemeinsam dort bleiben, also in der italienischen Stadt der Liebe, der Häuser auf Stelzen und der tausend Brücken. Nur gehen wir 224 Jahre zurück ins Jahr 1800 und erleben, wie die stumme Magd Teresa ihre venezianische Umwelt wahrnimmt. Ja, natürlich hat diese Eröffnungsszene von Gloria den Schlagzeuger in mir einigermaßen getriggert, also Alltagsgeräusche passend zur Musik so geschnitten, dass daraus eine wie zufällig wirkende Percussion-Einlage aus Hoffegen, Wäschewaschen und anderen Alltagstätigkeiten wird. Hat mich im übertragenen Sinn ein bisschen an Baby Driver mit Ansel Elgort erinnert, der ja bei seinen Gangsterfluchtfahrten auch immer so eine bestimmte Playlist im Ohr hatte. Und auch der Film war ja in Teilen so genau auf die Musik passend dann geschnitten worden hinterher.
Ja, an Baby Driver musste ich komischerweise gar nicht denken. Möglicherweise sind es die 224 Jahre Zeitunterschied zwischen Baby Driver und Gloria. Ich musste tatsächlich an das Musical Stomp denken, weil da ja auch mit Alltagsgegenständen rhythmisch musiziert wurde. Hier ist das Umfeld und die Ausgangslage eben komplett anders als bei Baby Driver oder bei Stomp. Es ist das Jahr 1800. Teresa lebt als Magd in einer streng kirchlich geführten Musikschule für mittellose Mädchen, wie es damals einige gab, vier an der Zahl in Venedig. Sie ist selbst da ja nur für die Drecksarbeit zuständig. Den anderen Mädchen geht es teilweise auch nicht viel besser. Sie dürfen aber immerhin für den schmierigen Patriarch der Anstalt in dessen Orchester spielen.
Dann findet ausgerechnet Teresa beim Herumstöbern in so einem zugigen Keller des Anwesens plötzlich einen Flügel, ein Pianoforte. Das war um 1800 wirklich echt noch der neueste heiße Scheiß in Sachen Musikinstrumente. Sie setzt sich dran. Ja, und an der Stelle kriege ich das ein oder andere zumindest kleine Problem mit dem Film. Ich weiß jetzt schon, dass Frau Wollner gleich sagen wird, wie du es schon zur Berlinale getan hast, dass das hier ja ein Transportmittel ist für die Story, in der es um Selbstbestimmung, Selbstfindung, Emanzipation junger Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft geht und auch diese Art von Musik, die sie da spielt, die kann man natürlich metaphorisch als Ausbruch bezeichnen, aber jemand, der noch nie an einem Klavier gesessen hat und im Jahr 1800 plötzlich nach nur wenigen Minuten super spielen kann und dann auch noch beiläufig den Jazz erfindet, circa 120 Jahre zu früh. Ich sag mal, ich hatte zumindest, ich hatte so leichte Gewöhnungskomplikationen.
Gewöhnungskomplikationen ist auch ein schönes Wort. Ich kann so ein bisschen verstehen, was du meinst. Also rational, aber an der Stelle sage ich als Frau, komm mal bitte runter. Ja. Weil hier wird einfach Geschichte neu geschrieben. Und zwar so, wie es vielleicht auch hätte sein können, wenn Frauen und Mädchen einfach nicht erst heute teilweise gehört worden wären, sondern damals schon. Dann natürlich ist dieser Film Gloria, der Titel übrigens Klugscheißerwissen, in Anlehnung an Vivaldis Gloria in Excelsis Deo, das er 1715 im Ospedale della Pietà in Venedig komponiert hat, ist das eine fiktive Geschichte, die in einen historischen Kontext eingebettet ist. Und es geht einfach um junge Frauen und Mädchen, die musiziert haben. Das waren so Chormädchen, ne? Die wurden ausgebildet, um dann wirklich in Gottesdiensten versteckt zu sitzen und dem Ganzen ein bisschen Drive zu geben. Und die aber immer im Schatten der berühmten Männer standen. Und das passiert ja auch hier. Das ist das Regiedebüt der italienischen Sängerin Margherita Vicario. Und die spielt nicht nur stilsicher mit den Konventionen des historischen Kostümfilms, sondern auch mit der Musik. Du hast es angesprochen, der Jazz wird erfunden. Das ist so ein bisschen Klassik, trifft auf Moderne. Es gibt Anspielungen und Referenzen an Blues, an die italienische Popmusik der Gegenwart. Und diese Figur der Teresa, die ist eigentlich eine Singer-Songwriterin im sittsamen und für Frauen gefährlichen Umfeld der katholischen Kirche.
Ja, absolut. Ich hatte, wie gesagt, so ein paar zwischendurch immer mal so ein paar etwas schäbige Rondo-Veneziano-Vibes. Das liegt vielleicht, weiß ich nicht, an eigenen zweifelhaften musikalischen Erfahrungen, die weit in meiner Vergangenheit liegen. Nichtsdestotrotz hat mir der Film auch sehr gut gefallen und ich gebe dir vollkommen recht, die Geschichte, die dahinter steht, die transportiert er ganz hervorragend. Ich hätte mir die ein oder andere nicht ganz so hölzerne Figur im Film gewünscht. Das muss ich gar nicht so sehr präzisieren. Das gilt für mich sowohl für die Männer im Film, bei denen ich es noch besser nachvollziehen kann, als aber auch für einige Frauen im Film. Da hätte ich mir den Mut, den Margherita Vicario mit der Musik hatte, hätte ich mir auch für die Ausarbeitung der ein oder anderen Figur gewünscht. Allerdings, nichtsdestotrotz, ist ein Film, der jetzt am Donnerstag rauskommt, der schon bei der Berlinale lief, der absolut es verdient hat, gesehen zu werden. Also könnt ihr da sehr, sehr gerne ab Donnerstag reingehen in Gloria.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna.
Tom.
Als wäre es nicht schon Folter genug für mich, dass du weg bist, mich hier vollständig alleine gelassen hast, während du dir mal schön die Sonne auf den Bauch scheinen lässt mit einem Aperol-Spritz in der Hand auf dem Lido. Nein, du willst mich darüber hinaus noch in weitere Wahnsinne treiben und hast mir ein Musical dargelassen. Mein absolutes Lieblingsgenre.
Ja, ich weiß eben, was gut für dich ist.
Wobei ich bei dem Titel, seit du ihn erwähnt hast letzte Woche, so ein bisschen ins Zweifeln komme, wahlweise ob deiner Professionalität oder ob du mich grundsätzlich halt einfach nur verarschen willst.
Also nichts läge mir ferner. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
Dix. Das Musical. D-I-C-K-S. Mehrzahl von Dick. Ihr habt richtig gehört. Das ist ungefähr so, als würdest du einem Achtjährigen die volle Bedeutung von Cocktailwürstchen erklären. Hast du doch schon ein bisschen zu tief ins Spritzglas geguckt? Ein Musical über Penisse oder was ist das?
Ich habe gestern Abend 2 Spritz Aperol getrunken, aber ich bin jetzt nüchtern und im vollen Bewusstsein all meiner kognitiven Fähigkeiten oder wie das heißt. Es ist ein Musical, in dem sehr viele Penisse vorkommen. Hier als Film, und du wirst jetzt vermutlich vom Stuhl fallen, das Ganze gab es auch schon auf der Bühne in einer Off-Broadway-Variante. Da hieß es noch Fucking Identical Twins. Und es gibt im Film auch gleich zu Beginn eine Warnung. Da steht auf der Leinwand, Dicksters Musical wurde von 2 Homosexuellen geschrieben, die noch dazu 2 Heterosexuelle spielen.
Skandal.
Und um das ein bisschen zu... Skandal. Um das ein bisschen zu vertiefen, es sind 2 sehr heterosexuelle Alpha-Männer, wie sie direkt am Anfang des Films besingen.
My cock is fucking massive, it always leaves the ladies sore. The money just keeps rolling in, the good times never stop. There's never been a man like me, and I'll always be on top.
Das ist, glaube ich, schon jetzt der Lieblingston für mich des Jahres. Die beiden finden raus, dass sie Zwillinge sind und wollen eine Familienzusammenführung planen, die etwas eskaliert, und mehr möchte ich an dieser Stelle einfach nicht sagen, denn das, den Rest, den muss man selber rausfinden.
So, es klingt einigermaßen trashig. Ist es das auch oder verbirgt sich etwas dahinter, was auf diversen Metaebenen spielt, die ich jetzt nur noch nicht erahnen kann?
Es ist natürlich Meta, aber es ist auch totaler Trash. Und deswegen hatte ich so großen Spaß, weil alles mit wenig Geld inszeniert ist und absolut drüber ist. Es gibt neben den Penissen fliegende Vaginas, es gibt komische Monsterpuppen, an die ich tatsächlich jetzt auch bei Tim Burton ein bisschen denken musste. Es gibt sehr viel Sex und es tut mir leid, bei einem Film wie Dexter's Musical muss ich einfach bei schlechten Wortspielen bleiben. Ich finde es großartig, dass die beiden Macher Aaron Jackson und Jason Sharp die Eier in der Hose hatten, das genau so umzusetzen. Es ist wirklich ein Film, der so absurd ist, dass man es mit eigenen Augen gesehen haben muss, um zu glauben, was da auf der Leinwand passiert.
Mit diesen beiden Machern, nämlich Aaron Jackson und Jason Sharp, hast du gesprochen. Wie kam es denn dazu?
Ja, die waren während der Berlinale da. Da lief der Film in der Woche der Kritik, also in so einer Reihe, die mit der Berlinale eigentlich nicht so richtig viel zu tun hat, aber die waren nun mal da. Ich hatte Zeit. Es sind total nette Jungs. Frag mich bitte nicht, wer ist. Ich wusste auch nicht, dass ich ein Einzel mit den beiden hatte. Deswegen klinge ich etwas anders, weil ich nicht genug Technik dabei hatte, Profi, der ich bin. Die beiden haben das Drehbuch geschrieben und die Hauptrollen übernommen und es stellte sich raus, einer von beiden hat sogar schon mal in Berlin gewohnt. Also na bitte.
When I was in college, I lived here for like 4 months.
Oh, in Berlin?
Mm-hmm.
So you're familiar with the city and everything?
Yeah. He's a local.
I'm a local. Yeah, if you need any recommendations, yeah. I'll tell you where to go.
Where did you live?
Well, actually, at the time, I was at Fly Universität, so I was staying out in like Schlachtensee.
Okay, the uncoolest place.
Well, but it's beautiful. Everybody in Berlin says that, but it's beautiful.
Yeah, but it's not the...
No, it's not hip.
Not hip.
But then when I came back to visit... About 6 years ago, I stayed in Kreuzberg. Yeah. Wow, but you live in Kreuzberg, so you're pretty cool.
I used to be pretty cool.
So now your kids are pretty cool.
Yeah, maybe.
Yeah. Running around Kreuzberg.
Can you talk me through how did you come up with it? I mean, I know it's based on an off-Broadway music, but how did you come up with it in the first place?
We were saying we just knew we wanted to write a two-person show, and... we knew we wanted to write a musical, but we couldn't quite crack the narrative. But then we realized the Parent Trap. It's like, oh, we'd play the twins, then I could play the mom and you could play the dad. And it's really just two-person scenes. That's actually kind of easy.
Like all good art, it came out of a practical necessity.
So that's kind of...
But we do love the Parent Trap. And then when we were like thinking on it, it was just so much like... Well, we realized, we're like, oh, well, if the little girls are grown men, it's, like, not cute anymore. It's really disgusting. But then we're like, even in the original Parent Trap, what the parents did is sort of awful.
Terrible.
So it's like, well, then everybody's awful.
If it was the Parent Trap, but none of them should be in this movie.
Yeah.
It's kind of how, that's, I guess, the germ, the first...
So then at the time, it was just us doing this two-person show in the basement of a grocery store. Like, so it was very, like, punk, you know, $5. And then I feel like when we got to expand it into a film... That sensibility could stay there, but then it had sort of film comps like John Waters kind of stuff where like, let it be dirty, let everybody be awful, like, you know, which is, you know, a very queer way to tell a film.
It was always clear that you play the identical twins.
Basically, I mean, from the very beginning, we thought we were going to have to trick them because we were like, we're nobodies. But then Peter Chernin, the big daddy producer, was like, you two are going to play the twins,
and you
right?
You should do it, yeah.
Well, okay.
It is specific.
So it is specific.
It's hard to... It would be hard to cast, I think, but...
And I think some of the experience of seeing the movie is, though we're all brilliant actors, as you were saying earlier, it is true that I think you always know that we're us, you know, like, we tell the audience, like, these two guys wrote it, and then also, you know, Nathan's incredible, but you sort of know it's Nathan, like, there's that camp factor where you know the people are themselves while also playing the characters, so I think that's why they saw, too, that it was like, you guys, it needs to feel like it's coming from your brain. Mm-hmm.
Sometimes I feel like the musical has sort of a comeback since La La Land.
Yeah.
I see a lot of musicals, but I've never seen a musical like this one. What would you say is new, fresh, or different with your dicks?
I think it's just...
You don't think it's just sort of a standard? I don't think it's...
I think the musical is a very interesting form to do... these kind of like aggressive, disgusting, bad people, because the musical form is so, you have to be so earnest when you're singing. So even though the movie's very like punk and kind of like, then suddenly everyone breaks out into song and you just have to be so committed. So I think sometimes in a comedy like this where everyone is so committed, all the actor, you just have to go for it. And I think that is... I think a lot of musicals are, I don't know, I think maybe that's what's fresh about it, is you don't often see this kind of wacky aggressive style in a musical, but I think it goes well with this kind of
bursting in a song is absurd. You know, so I think like this is a musical that lets you sort of honor that, and so much of the comedy and the sensibility is about embracing the absurd, because every musical is sort of having to figure out a way to stylistically justify why the fuck they're singing. And I think this thing is sort of like, so they're singing, everybody's crazy, like you get to sort of be putting on a show and going to a 10, you know?
Talking about singing and the songs, can you talk a little bit about how they fit in? And I mean, it is always weird having people sing in a story, even in musicals sometimes.
Yes.
And how you try to fit in the songs, the lyrics into the story?
In musicals, people start singing when the emotions become too much to that's kind of, I guess, how you justify it. So there are always big emotional moments or
the kind of moments where like characters, I feel like, are like fully telling you who they are in a way that you wouldn't say naturally in conversation, or in this thing, because it's a comedy, a lot of times we're doing it to like jump action really quickly, because you're already in this heightened stylized place, but as soon as you get a song, you're like, okay, let's have them like realize they're twins and go through all this within like 4 lines, because you're already in this heightened, absurd place.
There are some things in the film, like the flying vagina, for example, which could be kind of disturbing.
Yes, depending on your belief system.
Your worldview.
Yeah, your worldview. How do you think the German sensibility will take to it?
I think the younger audience who will go and see it, they can deal with it, but maybe...
The same with sort of Jewish.
Same with Jewish.
Although weirdly we found in the States, it sort of defied age. You would find young people who were like really offended, and then young people who loved it. And then you also find people who'd be like, I took my 80-year-old grandma and she loved it. It was just sort of like, do you get the joke or do you not?
Yeah. But was there anybody who tried to stop you?
I think a lot of people who should have.
Yeah. People would always... But I think that'd be true of any movie. You just sort of ask, there's so much collaboration.
You have to interrogate, like,
why are we doing, this scene? Is there a faster or a better way to tell it? So there were certainly moments, especially with the sewer boys or the vagina, it's like, what is this? Why are we doing this? And we were able to...
Also, luckily, you know, so there was a lot of conversations about, like, does this work for the movie, and does this work for all the constraints you have in making a movie? But luckily... People were pretty down to let it be audacious. There wasn't too much, you can't do this. And Larry, our director, was a fierce defender of that and sort of always said, this thing needs to go for it. If it's a film that the audience feels like it's holding back, they'll sniff it out. And so he's like, we'd rather go for it and like go a little too far sometimes than like hold back. So it seemed like everybody got that when we were making the film.
But I assume that like growing up in a not queer community was then pretty harsh.
In a way, you know, we both are from the South, and I'm from a pretty rural town. For me, it was less actively harsh. Just coming up, I knew no queer people, and so I was deeply closeted. I didn't really, like, come out until after college, because I just had no reference for how to do it, you know? And so I still, like, enjoyed my life. I didn't feel... It was not, like, a harsh upbringing, but it wasn't until I, like, got to New York that I finally was like, oh, wait, I can sort of come... to be, you know? And then you sort of go like, wait, this is so much better. So yes, but also, as I'm sure you know, it's like, it is so harsh for so many people. So I feel lucky mine was not as harsh, but I also feel very blessed to be a queer person living in New York now. Mm-hmm. I definitely would not have made this film.
No.
When I was younger.
No.
But when you say that a film like this one could have helped you when you were younger? Because for me, it's the same. I didn't know any other queer people.
Yes.
I didn't know anyone on the media. Mm-hmm. And there's still a lot of German actors who haven't come out yet because...
And American, too.
Yeah. I think the answer is yes, but it's so funny. Obviously, this is a very queer film, and so I think, like, I would respond to it as a queer person. But even now, as I imagine, if I were to be coming up now in the culture where there's more queer stuff, there's a lot that I think I wouldn't respond to, because the other layer is just the sensibility. Like, I do remember, and something we want this film to feel like is there's movies like Waiting for Guffman and Wet Hot American Summer that as a teenager I was like, wait, people think that's funny? And so I think, like, getting to do the queer version of that, where it's not just queer, but it's also very specific and has, like, a very, like, off-center point of view, that's the thing where I know there's going to be, like, not just gay teens, but also, like, weird little gay kids like I was, who are like, I love that weird little thing.
I would have loved it.
Yeah, no, truly. We did make the movie that I would have loved as a 15-year-old.
We tried to, we were saying that a lot. This is for the kids in their basements, just being like, and not just queer kids, though, of course, queer kids.
Yeah, it's like
just the freaks and geeks.
Yeah, freaks and geeks. Of which many queer people are often in that umbrella, but there are just lots of sort of... freaks and geeks of all types yeah. that will like this film.
Sometimes I think, like, for me it's easy because I'm living in Berlin mm-hmm. and I was a kid in a small town village with nice parents, but they didn't get it. Sometimes I think even in the States more than also in Germany, having all this right-wing politicians on mm-hmm. the race, that it's when you're not in a big city, it's mm-hmm. even harder now.
I know
it is that thing. It's such a basic thing, but it's just like you have to find your tribe, you know. And so I think when you're in those places and it doesn't exist around you, you do look to culture just to be like, okay, somebody out there like gets me.
It is strange how it does feel. The LGBTQIA plus community has gone so much forward and is more accepted society-wise. However, it does feel like the pendulum swings
and it gets specific.
Conservative, scary moment.
Sorry, I mean to talk over you. It's like, I don't know how much you're finding this in Germany, but we're finding the States so much that it's like, first of all, I'm very lucky as a gay man who's white, but also lives in New York, that I can feel pretty accepted there. But I just have like so many dear trans friends who have like never felt more unsafe. You know, that it's like, while parts of our umbrella are sort of doing better, parts are doing so much worse because there's this awful just trans backlash going on. And I think globally, but I'm sensitive to it in the United States. So it is funny how much it's like pulling in both directions. But I don't know, maybe that's not the case here, but I have to imagine it sort of is. And I'm sure a version of that exists in New York, but I feel like we know the spaces that we can navigate. Right. So it's like, luckily I'm able to live a very open and protected and accepted and
there would be exactly places where you
I don't go there.
One last question, because she's not coming in as I'm doing radio. Have your parents seen the film?
They have.
Can you believe it? They have. There's actually a really funny moment where when the film premiered, it was at the Toronto Film Fest, and they have this like midnight screening for movies like this that are sort of for people to go crazy at, you know. And of course, one of the questions, and we did a Q&A after with the audience, it's 2 a.m, and they were like, what are your parents going to think about this? And I was able to be like, my dad is here right now, because he'd flown up for it. So my dad got in the way, and everybody's like, yeah. So luckily, I think they're happy we have health insurance, but then also they did, they do like the movie.
Yeah, my parents are, you know, Southern conservative Christians, but they've weirdly always been so supportive of my artistic career, and I think they understand they have a weird little alien child, and so they are happy to see it.
And we also found this is a film that's like people who get it, and people who don't, but some of the people who don't are liberal people.
Oh, absolutely.
Like,
it
is a film that I think there's a wide swath of people who don't get it.
Thank you very much.
This is really lovely.
Yes.
The premiere's tonight, isn't it?
Yes.
All the best.
Thank you.
And enjoy Berlin.
Thank you.
Also, Dix, das Musical, könnt ihr ab Donnerstag als Video on Demand kaufen oder ab Mitte September dann auch hardwaremäßig auf DVD. Ich bin sehr gespannt, was ich da sehen werde, wenn ich es sehe.
Möglicherweise, du hattest gerade erst Geburtstag, aber möglicherweise kommt das auf meine Geburtstagsliste für dich nächstes Jahr als DVD.
Ja, bitte. Ich würde mich dann jetzt schon mal anfangen zu freuen. Anna, dich entlasse ich jetzt gleich in den venezianischen Nachthimmel. Jetzt mal völlig egal, welche Uhrzeit wir haben. Es klingt einfach schöner, finde ich, wenn ich das so sage.
Es ist so warm. Wir haben uns verbarrikadiert in unserer Wohnung und alle Jalousien runtergelassen. Ja. Also für uns ist wirklich Nacht.
Also venezianischer Nachthimmel lassen wir so stehen. Womit wirst du nächste Woche dich zuschalten aus Italien?
Ich werde natürlich dabei haben. Soll ich jetzt noch alles nochmal auf? Ich bringe alles mit, was ich habe.
So.
Das Absurde ist, man muss ja auch mal meckern dürfen. Ich möchte doch dieses Jahr meckern. Es wird nämlich, glaube ich, tatsächlich noch eskalieren in Venedig. Hier laufen ganz viele große, tolle Filme. Mhm. Ja? Und die sind alle da. Und keiner, und ich sage das wirklich, also keiner gibt Interviews. Es ist absurd. Hier ist wirklich die ganze internationale Filmpresse versammelt und es gibt keine großen Junkets. Und alle kotzen im Strahl, weil natürlich das Festival Aufmerksamkeit will. Die Verleiher wollen Werbung für ihren Film machen, aber die sagen, der kommt halt zur offiziellen Pressekonferenz. Junkets machen wir nicht. Ja. Ne? Das Junket für Beetlejuice zum Beispiel. In Venedig gibt es nichts. Es ist am Freitag in London. Und man hatte uns auch noch angeboten, wir könnten ja am Freitag nach London fliegen. Am Freitag laufen hier aber leider Wettbewerbsfilme, die wir alle gucken müssen. Also es ist wirklich absurd. Und die internationale Interviewjournalistenriege, die verbündet sich auch gerade. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es hier noch zum Aufstand kommt.
Ja, es ist ja auch ein bisschen eine Entwicklung, die wir schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger häufiger feststellen und die keinen besonders großen Spaß macht. Das ist dann wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Thema für sich. Dir erstmal vielen Dank für den Besuch hier bei uns aus dem fernen Italien. Möchtest du jetzt gerne schon sagen, was Hauptsache es flimmert auf Italienisch heißt, damit ich es ganz am Ende der Folge nochmal wiederholen kann?
Ja, warte, ich muss kurz, jetzt habe ich das...
Mir hat der Herr oder die Frau Google gesagt, la cosa principale è che farfalla.
Farfalle klingt ein bisschen nach Nudeln, aber ich sage es auch nochmal. La cosa principale è che farfalla.
Das ist sehr schön. Das kriegt ihr dann am Ende der Folge noch zu hören. Wir danken dir an dieser Stelle, liebe Frau Wollner. Lass dich nicht von irgendwelchen Gondeln über den Haufen fahren, bitte.
Mille grazie.
Und viel Freude und Vergnügen und bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Und da ist sie auch schon wieder weg. Aber nächste Woche eine weitere Episode aus Venedig mit der lieben Frau Wollner. Wir hopsen mal kurz zurück zum Anfang dieser Folge.
Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben 4 Jahre später auch die Menschen aus.
Ja, mal abgesehen davon, ob Albert Einstein, dieser wahnsinnig kluge Mensch, ob er das wirklich gesagt hat, belegt ist es nicht. Und wenn ja, ob er damit recht hat oder nicht, das werden wir wahrscheinlich erst rausfinden, ja, 4 Jahre nachdem die Bienen ausgestorben sind, ob es uns dann auch dahin gerafft hat. Aber selbst abgesehen davon ist die Situation echt krass alarmierend.
1/3 von allem, was wir essen, gäbe es nicht ohne Bienen. Aber jetzt geht es den Bienen schlecht. Seit ein paar Jahren sterben sie.
I'm getting real comfortable with death on an epic scale.
Die Nachrichten sind voll davon, sprechen von einem Mysterium. Ich mache mich auf die Reise, um die Lösung des Rätsels zu suchen.
Wer von euch jetzt schon weiß, was das hier ist, fragt sich vielleicht, warum ich ausgerechnet jetzt mit einer 12 Jahre alten Doku um die Ecke biege. 2 Gründe dafür. Ich habe More Than Honey tatsächlich erst jetzt entdeckt, shame on me. Und die Situation, die ist ja nicht nur aktueller denn je. Es hat sich auch in diesen 12 Jahren, seit die Doku rausgekommen ist, kaum was getan, was aber dringend nötig wäre. Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Mir ist aufgefallen, dass es in unserem sehr insektenfreundlichen Garten bei uns zu Hause in diesem Jahr zwar wirklich mehr Wespen gibt, als man ertragen könnte. Also an manchen Tagen kann man, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo wohnt, wo es ein bisschen mehr Grün gibt, ob euch das auch auffällt. Aber also hier im Garten, an manchen Tagen kann man einfach nicht draußen sitzen, weil es zu viele sind. Wir aber im Gegenzug wirklich nur extrem selten mal eine Biene zu Gesicht kriegen. Neulich war mal ein ganzer Schwarm da. Ich vermute irgendwelche Wildbienen oder welche aus einem Bienenstock irgendwo hier um die Ecke oder so. Aber ansonsten sind es mega, mega wenige. Dadurch sensibilisiert ist mir dann eben More Than Honey aufgefallen. Und zwar beim Zappen in der Arte Mediathek. Da habe ich diese 90 Minuten dann einfach mal angemacht. Und wirklich selten so gefesselt vor einer Tierdoku gesessen. Regisseur Markus Imhoff, mittlerweile über 80, ist von der Schweiz aus, also seinem Heimatland, mit ja immer noch einigen sehr kleinen dörflichen Imkern, die es dort gibt, mit denen er gesprochen hat, bis unter anderem in die USA gereist, wo wir dann eine ganz andere wirkliche Bienenindustrie kennenlernen.
Our business relies entirely upon pollination by bees.
We've got 4,000 hives here at $150 a hive. That's $600,000. To me, that's real money.
Da gibt es eine regelrechte Bienengroßindustrie, in der nicht etwa nur Honig produziert wird, sondern diese Leute vermieten Tausende von Bienenstöcken mit zig Millionen von Bienen insgesamt an Plantagen, auf denen dringend Blüten bestäubt werden müssen. dadurch, dass es ja heute nun mal insgesamt viel zu wenige Insekten gibt, ist das echt ein Business geworden. Also quasi rent a bee, wenn du eine große Obst oder jetzt hier im Film ist es eine Mandelplantage hast, wo natürlich nur Ertrag und Ernte anstehen, wenn dementsprechend vorher bestäubt worden ist, dann kannst du Bienen mieten. Millionen von Bienen in Tausenden von Bienenstöcken, die dann auf fetten LKW angekarrt und dort abgestellt werden. Da könnte man jetzt erstmal sagen, ach, ist doch eine klassische Win-Win-Situation. Aber wie es Markus Imhoff und seinem Team dann gelingt, das zu filmen, was da mit den Bienen passiert, wie die wirklich benutzt und regelrecht ausgepresst werden, weil sie so sprichwörtlich fleißig sind und wirklich jede Biene alles für ihr Volk tut. Also ich sag mal, Dokus über Schweinemast und Kälber, Massenproduktion, die ich gesehen habe, die waren wirklich kaum heftiger anzuschauen. Noch nie habe ich das Leben, vor allem das Sozialleben von Bienen, so verstanden wie hier. Mir war klar, dass Bienen extrem wichtig sind fürs Ökosystem. Das war jetzt nicht neu. Ich mochte Bienen immer schon gerne und lieb's auch, die im Garten zu haben. Aber dass sie wirklich so elementar wichtig sind und ja, und wie andererseits mit ihnen auch in der Blütenbestäubungs- und Massenhonigproduktionsindustrie umgegangen wird, das ist wirklich heavy shit. Kann sein, dass das ein bisschen befremdlich wirkt, wenn es einer jetzt nur so erzählt, aber diese atemberaubenden Bilder aus Bienenstöcken mit so Sondenkameras gedreht, inszeniert wie ein gigantisches Ballett aus zigtausenden von Tänzerinnen. Es ist wirklich ein Meisterwerk, das Michael Imhoff da 2012 geschaffen hat. Also dringende Empfehlung, wenn euch die Kombination aus brennend aktuell wichtiger Thematik und atemberaubenden Kamerashots interessiert, dann schaut da rein. Kleiner Bummer ist, in der Arte Mediathek, wo ich es entdeckt habe, da ist More Than Honey nicht mehr. Das war so ein Last-Chance-Ding auf der Startseite. Aber ich habe ihn bei einigen Streamern zum Ausleihen gefunden für die bekannten 3,99 und das ist dieser Film wirklich mehr als wert. Ich wünschte, ich könnte das auch über Shirkoa sagen, ein Comic-Noir-Graphic-Novel-Animationsfilm und ein Debüt des Inders Ishan Shukla. Ab diesem Donnerstag in ausgewählten Kinos reingeguckt habe ich, weil mich die ganz besondere Bildsprache wirklich neugierig gemacht hat. Der komplette Film wurde nämlich in Unreal Engine gedreht. Das ist kurz gesagt eine Technologie, die Echtzeit-Rendering benutzt. Und muss man eigentlich da auch, dann muss man dann Rendering sagen? Ich bin echt unsicher bei solchen Worten manchmal, ne? Echtzeit-Rendering. Echtzeit-Rendering ist wahrscheinlich mittlerweile auch eingedeutscht. Das spart angeblich bei der Produktion schon ordentlich Zeit und Ressourcen und angeblich reduziert es den CO2-Fußabdruck einer Filmproduktion beträchtlich. Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht in messbaren Werten bestätigen oder widerlegen. Aber es entsteht, das kann ich belegen, auf der anderen Seite, wenn man in Unreal Engine dreht, vor allem auch dieser etwas edgy, so sketchy Look dabei, so ein bisschen wie mit einem wild gewordenen Bleistift gezeichnet und dann mit ausrastender Tusche ausgemalt, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Shirkoa im Film ist dabei der Name einer dystopischen Welt, in der die Menschen gezwungen sind, permanent Papiertüten über dem Kopf zu tragen. Offiziell, um Konflikte zu vermeiden. Das an sich ist schon mal ja eine eher fragwürdige Prämisse. Und dann kommen halt noch Gerüchte auf, es gäbe irgendwo aber ein mythisches Land, in dem die Menschen ohne diese Papiertüten auf dem Kopf leben dürften und auch würden. Ein Land, das Individualität und Anderssein nicht nur erlaubt, sondern es sogar will.
Gondaka. The forbidden refugee state? You won't have to wear these bags anymore in Gondaka. The land of the free.
Trust me, there is nothing beyond those borders.
The day we win is the day we die!
It's an imaginary propaganda to keep us in check.
That's what you need to do, 197. Imagine.
Und damit haben wir dann eine eigentlich ja klassische Story über Konformitäts- und Uniformzwang in einer Gesellschaft, die Andersartigkeit ablehnt. und da den daraus resultierenden logischen Wunsch einiger aus dieser zwanghaften Gesellschaft auszubrechen und ein selbstbestimmtes Leben in Vielfalt und Individualität zu leben. Das ist soweit auch so erlaubt, das kann man machen, nur wir landen beim, zumindest von mir oft genannten Kritikpunkt der Glaubwürdigkeit. So ein bisschen, was ich schon häufiger bei Filmen bemängelt habe. Und dabei glaube ich wirklich jeden Scheiß auf der Leinwand, wenn er mir filmisch glaubwürdig erzählt wird. Also erfinde meinetwegen eine Welt, die ich überhaupt nicht kenne. Herr der Ringe, Narnia, Eiskönigin oder Avengers, ganz egal. Wenn die Parameter, die gesteckten neuen Parameter für diese andere Welt nachvollziehbar gesteckt sind, dann finde ich es alles möglich. Aber so eine ganz normale Welt, in der alle Menschen einer Gesellschaft immer Papiertüten auf dem Kopf tragen müssen, auch in den eigenen Wohnungen, die zumindest liefert der Film das nicht, Wohnungen, die jetzt nicht irgendwie kameraüberwacht sind, die man nie absetzen darf, also unser Protagonist zum Beispiel, Bürger 197a, behauptet, noch nie sein eigenes Gesicht gesehen zu haben, weil er eben noch nie diese Papiertüte abgesetzt hätte. Ich meine, come on, schon mal mit einer Papiertüte auf dem Kopf geduscht oder geschlafen, ohne dass sie vom Kopf rutscht. Das ist so das eine, wo man so nach 10 Minuten im Film denkt, Leute, ey, da hätte wirklich eine bessere Idee hergemusst. Weiß ich nicht, mehr Science Fiction zum Beispiel. In einer vom Staat angelegten, mitwachsenden Silikonmaske leben zu müssen, die explodiert, wenn man sie abnimmt. Was weiß ich. So mischt doch da einfach der Mann mit der eisernen Maske mit Total Recall. Also man kann sich da doch einfach ein bisschen mehr Science Fiction ausdenken, als wirklich buchstäblich eine Papiertüte, so eine Einkaufspapiertüte haben die alle auf dem Kopf. Und dann gibt's noch einen Storyhaken tatsächlich, denn in einer dystopischen Gesellschaft, die Angst vor den andersartigen Rebellen hat, kommt dann raus, da erteile ich doch keine Papiertütenpflicht unter denen, also unter Papiertüten, wo doch wirklich jeder andersartige Rebell sich bestmöglich verstecken und eine Revolution planen könnte. Also merkt ihr selber. Deshalb ist es leider Quatsch, auch wenn es die Spielfilmversion eines Zeichentrick-Kurzfilms von vor 11 Jahren oder so ist. Aber dann darf ich den halt nicht remaken oder einfach nur verlängern, diesen Kurzfilm, sondern da muss man halt adaptieren und man muss es besser erzählen, weil es dann wirklich, finde ich, immer schade ist, wenn etwas bildgestalterisch richtig spannend, frisch und mal innovativ wieder aussieht, aber die Geschichte halt die ganze Zeit hinterherhinkt. Also ja, Abkürzung, ihr könnt es lassen. Die gut gemeinte Metapher von Shirkoa bleibt in ihrer eigenen Papiertüte stecken. So. Das war mein Schlusswort für heute. Nächste Woche, haben wir vorhin schon gesagt, ist Anna immer noch in Venedig. Das heißt für uns Nachschub vom Lido plus das, was uns bis dahin noch so eingefallen ist. Lasst ihr es euch bitte bis dahin gut gehen und macht keinen Quatsch. Bleibt gesund oder werdet's wieder. Und guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Und jetzt nochmal, vorhin schon aufgenommen, von Frau Wollner in feinstem Italienisch.
La cosa principale è che farfalla.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.